Quantensprünge beim Lungenkarzinom, natürlich ein heißes Thema. Wir waren vor Jahren, haben wir eigentlich kaum Therapien gehabt und jetzt ist das Lungenkarzinom eine Lehrerkrankung geworden, wo wir sehr viel lernen können. Einen Teil haben wir auch von den Dermatologen gelernt in Bezug auf Immuntherapie und zielgerichtete Therapie. Da habt ihr ein bisschen die Nase vorn, aber gerade bei der zielgerichteten Therapie haben wir enorme Zuwächse bei der Behandlung bekommen. Krebs generell ist die zweithäufigste Todesursache in Österreich und die häufigste Todesursache im Alter zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr. Wir brauchen Quantensprünge, um besser bei der Behandlung zu werden. Und es gibt Bewegung, aber die sind noch überschaubar. Das Lungenkarzinom ist mit 4.985 Erkrankungen pro Jahr, also knapp 5.000 Erkrankungen pro Jahr, die zweithäufigste Erkrankung bei den Männern als auch bei den Frauen. In Bezug auf die Sterberate mit Abstand die am häufigsten zum Tode führende Krebserkrankung mit fast 4.000 Toten, leider Gottes. Wie auch bei den dermatologischen Erkrankungen gibt es hier einen klaren Bezug zu einem exogenen Faktor. Hier ist das Rauchen der Hauptrisikofaktor weiterhin. Es gibt aber auch genetische Dispositionen. Eine größere Studie aus Island hat das gezeigt, dass einfach eine genetische Grundvoraussetzung auch vorhanden ist. Auch die COPD selber, sechsfach höheres Risiko, wenn man eine COPD hat und an Lungenkrebs zu erkranken. Nichtsdestotrotz, und es kennen alle diese die Argumente, die beste Therapie und die beste Prophylaxe wäre, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich kann sagen, die Lungenfachärzte gehen mit einem Quantensprung voran. Es ist erfreulich, dass nur noch 3% der Lungenfachärzte rauchen. Es sollte bei null sein, aber 3% ist im berechnet an der Gesamtbevölkerung, wo noch um die 25% der Bevölkerung raucht, 30%, sind wir da wirklich eine Vorzeigekollegen, die da wirklich zeigen und hoffen, dass wir da ein gutes Vorbild sind. Wie gut ein Nichtraucherschutz wirkt, zeigen die amerikanischen Daten. Seit den 80er, 90er Jahren ist das Rauchen hier deutlich zurückgegangen. Zeitversetzt hat man jetzt in Kalifornien zum Beispiel nur noch die Hälfte der Lungenkrebserkrankungen bei den Männern gesehen. Also eine gute Politik zahlt sich aus. Hat man nach Österreich 2016 geschaut, sind wir am letztplatziert gewesen und haben uns mit Deutschland immer den letzten Platz ausgemacht. Und da ist uns wirklich mit einem Quantensprung gelungen und wir sind zumindest in die Mitte gerutscht durch die besseren Gesetze in der Gastronomie. Und ich werde immer wieder gefragt, wann werden wir diese Effekte sehen? Diese Effekte wird man, wie auch bei den amerikanischen Daten, erst in 20 Jahren sehen, dass wir einen Rückgang beim Lungenkarzinom sehen. Ich kriege auch manchmal die Frage, ist es besser, man raucht Light-Zigaretten oder raucht man Filterzigaretten? Soll es da einen Unterschied geben? Ich kann es kurz zusammenfassen. Es ist egal, es ist Bovidel. Es ist so, dass die Light-Zigaretten das Karzinom eher in ein Adenokarzinom hervorrufen. Man sieht, früher war das Adenokarzinom eine seltenere Erkrankung. Jetzt haben wir bereits 70% der Adenokarzinome sind Lungenkarzinome. Das Plattenepithelkarzinom, das bei den starken Zigaretten vor allem zentral entsteht, ist eher seltener. Auch das kleinzellige Lungenkarzinom, das früher sehr häufig war, ist jetzt etwas gesunken. In Amerika durch die besseren Rauchergesetze ist das kleinzellige Lungenkarzinom eine Rarität geworden, was ja auch das zeigt, dass das hier eigentlich eine reine Raucherkrankung ist. Die werden die Frage haben, ist ein Quantensprung auch möglich in Bezug auf das Screening? Wir haben den Großteil unserer Erkrankungen, und das sind zwar alte Daten, aber der Großteil unserer Erkrankungen werden diagnostiziert in einem lokal fortgeschrittenen oder in einem metastasierten Stadium. Würde bedeuten, dass wir mit dem Screening erfolgreich sein sollten. Lungenröntgen, Sputumanalysen, Tumormarker bringen nichts im Screening. Was anderes ist, wenn jemand natürlich Beschwerden hat, können wir ein Lungenröntgen machen, um zu schauen, wie schaut es aus. Aber im Screening selber kein Vorteil. Und ein Quantensprung ist wirklich beim Low-Dose-CT gelungen im Screening. Und hier ist die aktuelle oder vom letzten Jahr die New England-Arbeit, die Sie hier sehen können. Durch ein Screening hier durch eine Niedrigdosis-CT konnte eine Mortalitätssenkung um 24% erreicht werden. Sie sehen hier die Inzidenz bei der Screening-Gruppe häufiger, hingegen die Mortalität in der Kontrollgruppe deutlich höher als in der Screening-Gruppe. Was sind die Probleme? Wir haben Patienten hier inkludiert mit 50, über 50 Jahre, mehr als 30 Jahre, täglich 10 Zigaretten oder 25, also Raucher, Raucherstopp, weniger als 10 Jahre zurück waren hier inkludiert. Ob das wirklich die richtige Gruppe ist, die wir screenen sollen, kann ich so noch nur von der Studie nicht sagen. Das würde aber betreffen, dass wir das betrifft dann 350.000 Personen in ganz Österreich, betrifft allein nur in Wien, wo ich zu Hause bin, 73.000 Personen ins Screening-Programm einfließen sollten. Genau zu der Publikation ist dann die Covid-Zeit gekommen. Eine Taskforce von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie konnte noch nicht adäquat aktiv werden, um die Screenings umzusetzen, da hier zumindest CTs am Tag 0 nach einem Jahr, nach 3 Jahren und nach 5,5 Jahren notwendig wären. Das heißt, das Screening braucht CTs. Wir haben noch immer auch bei symptomatischen Patienten im niedergelassenen Bereich Wartezeiten für ein CT. Das braucht eine entsprechende Unterstützung von der Politik in dieser Sicht. Es ist auch so, dass wir manchmal Rundherde finden, die dann eigentlich nichts Böses beinhalten, und das muss dann auch entsprechend versorgt werden, wie die Patienten dann auch diagnostiziert und weiter betreut werden. Ich fokussiere mich jetzt vor allem bei den Quantensprüchen auf die systemische Therapie nun, nachdem ich kurz das Rauchen, Nichtraucherschutz kurz gezeigt habe, was das Screening bringt, aber der wirkliche beeindruckende Dinge sind bei der medikamentösen Therapie gelungen. Ich habe in der Charité in Berlin in den 90er Jahren begonnen zu arbeiten, und Sie sehen, Lungenkrebs wurde damals nur mit Chemotherapie behandelt. Es war relativ langweilig und für die Patienten wenig effektiv, und wir haben wenig Erfolge den Patienten anbieten können. Und jetzt wissen wir, dass jeder Lungenkrebs anders ist. Wir wissen, dass ein ganz bestimmte Biomarker in dem Tumor ganz bestimmte Rezeptoren gefunden werden können, sondern die Targets. Wenn ich dieses Target finde, RET, ROS, MET, EGFR, ALK, sind nur solche zielgerichtete Ziele, die wir detektieren, und diese Ziele dann auch entsprechend behandelt werden mit einer Target-Therapie, leben die Patienten länger. Finde ich diese Targets, behandle ich sie nicht, leben die Patienten genauso kurz wie ein Patient, wo ich nichts finde. Das heißt, es ist so wichtig, vorher zu testen, dann den Patienten auch entsprechend zu behandeln. Und wenn Sie sich anschauen, früher alles nur Chemotherapie, ist es so, dass wir jetzt nach solchen Driver-Mutationen suchen. EGFR, ALK, ROS1, BREF, NTRK, MET, HER2, NTRK sind nur so ein paar Beispiele für diese zielgerichteten Therapien, die wir vorher testen, dann den Patienten entsprechend behandeln in dieser Indikation. NTRK sollte hier hinüberrutschen, ist eine zugelassene Therapie in der First Line. Und wenn wir kein Ziel finden, hat die Immuntherapie einen fixen Bestandteil. Ungefähr 75% unserer Patienten haben kein Ziel. Die werden dann mit einer Immuntherapie, wenn die PD-L1-Expression über 50% alleine oder in Kombination behandelt, oder Patient mit einem unteren Stand unter 50% mit Immuntherapie plus Chemotherapie. Und Sie sehen, die Chemotherapie ist nur noch ein Add-on, ist nur noch eine Zusatzbehandlung, aber dass jemand von vornherein nur noch mit Chemotherapie beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom behandelt werden, sollte obsolet sein. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber der Großteil unserer Patienten sollte hier entsprechend behandelt werden. Ich habe hier bewusst das Stadium 4 hineingeschrieben, aber wir haben seit kurzer Zeit auch für manche Dinge Zulassungen im adjuvanten oder im neoadjuvanten Setting, dass wir diese Dinge auch in früheren Stadien einbringen können, um da gerade zu verhindern, dass wieder Tumore auftreten. Ich möchte nur erwähnen, zum Beispiel Osimertinib als EGFR-Inhibitor in Nachoperation zum Beispiel ist zugelassen, und eine Studie zeige ich hier diesbezüglich noch. Hier die zugelassenen oder möglichen zielgerichteten Therapien, wenn Sie sich das anschauen, was da möglich geworden ist in den letzten Jahren, und es kommt pro Monat eine neue Substanz dazu, nur für ALK transluzierte Patienten, ungefähr 3-4% unserer Patienten gibt es Crizotinib, Ceritinib, Alectinib, Brigatinib, Lorlatinib, Ensartinib, Repotrectinib. Nur, dass Sie ungefähr einen Eindruck bekommen, wie was sich da tut, was möglich ist. Wir geben sequentielle, zielgerichtete Therapien. Hier nur ein Beispiel: Diese Patientin habe ich nach Chemotherapie, Immuntherapie, eine 30-jährige Patientin zur Begutachtung bekommen. Sie hat gesagt, sie hat nie geraucht, 30 Jahre alt, zwei Kinder und wollte wissen, ob nicht was anderes möglich ist. Wir haben damals die Patientin nochmal punktiert, eine Next Generation Sequencing veranlasst. Unsere Pathologin, die Dagmar Grenbeck und damals noch im Otto-Wagner-Spital, jetzt im Klinik Floridsdorf, eben auch die Uli Setenik, haben sich dem Material angenommen und eine sogenannte N-Track-Fusion gefunden, betrifft 0,3% unserer Patienten. Und wir konnten hier eine fast sterbende Patientin mit Larotrectinib versorgen. Und innerhalb von 3, 4 Tagen war diese sterbende Patientin deutlich besser. Und nach 3, 4 Wochen konnte sie wieder Radfahren und hatte sich vollkommen erholt von der Erkrankung. Innerhalb von kurzer Zeit kam durch die richtige Blockade des Tumor-Drivers der Tumor gestoppt werden. Und seit 2 Jahren lebt sie ein komplett normales Leben. Das sind Dinge, die wirklich früher in keinster Weise möglich waren. Ich überspringe den Fall. Ich möchte kurz auf die Immuntherapie und auf die zielgerichtete Therapie eingehen. Ich sehe, ich habe nur noch 10 Minuten. Die muss ich gut nutzen. Die Immuntherapie kurz erklärt: Wir haben hier eine Tumorzelle, antigenpräsentierende Zelle. Die antigenpräsentierende Zelle erkennt die falsche Tumorzelle, informiert die inaktive T-Zelle und die T-Zelle wird aktiviert durch die antigenpräsentierende Zelle und die T-Zelle bringt schlussendlich die Tumorzelle um. Dieses komplexe System ist durch unterschiedliche Rezeptoren eben beeinflusst und vor allem in der Lungenkarzinom-Geschichte ist die PD-1/PD-L1-Inhibition ganz wichtig. Die erste Studie, die wir damals beim ASCO gesehen haben und das erste Mal, da sind die Kollegen aufgesprungen und haben applaudiert, dass es etwas gibt, um hier Patienten zu behandeln. Und wir haben hier einen Unterschied, wenn dieser Rezeptor, der eigentlich eben vorhanden ist und ein inhibierender Rezeptor ist, der das Immunsystem blockiert und vom Tumor bewusst stimuliert wird, dass das Immunsystem runtergefahren wird und blockiert wird durch diesen PD-1/PD-L1-Inhibitor, dann kann hier, wie in diesem Fall, ein doppeltes Überleben erzielt werden, weil das Immunsystem reaktiviert wird, der Tumor wiedererkannt wird und dadurch der Körper wieder gegen die Erkrankung vorgeht. Besonders effektiv eben bei Patienten, wo dieser Rezeptor ausgeprägt ist. Als Beispiel nur hier ein Patient mit einer großen Metastase, Beckenmetastase, wo Sie sehen, eine große Metastase, die hier den Patienten immobil gemacht hat und eigentlich, wenn wir hier eine Chemotherapie geben, ein Loch zurückbleibt. Der Patient hat nach circa 6 Monaten hier der Knochen ging wieder dorthin, wo er hin sollte. Das Ganze ist 2015. Der Patient lebt jetzt ein komplett normales Leben. Beim Lungenkarzinom früher eine Unvorstellbarkeit, dass Patienten nach 6 Jahren noch immer leben, gerade mit solchen Befunden. Wir behandeln jetzt aufgrund dieser KEYNOTE-24-Studie Pembrolizumab hier gegeben worden bei PD-L1-positiven Patienten, bekommen die Patienten Immuntherapie in der ersten Linie und nach 5 Jahren sehen wir, dass ein Drittel der Patienten noch immer am Leben sind, wo wir früher das in keinster Weise in dieser Form sehen konnten. Die Nebenwirkungen überspringe ich jetzt kurz, aber es können eben immunvermittelte Nebenwirkungen auftreten, die wie eine Pneumonitis, Schilddrüsenveränderungen, Colitis, die wir aber wissen, dass prinzipiell, wenn diese auftreten, ein prognostisch günstiger Faktor ist. Diese Therapien, Sie haben vorher von Kollegen Höller schon beeindruckende Bilder gesehen, auch ein Patient, den wir im Juli 2016 begonnen haben zu behandeln und sich jetzt bester Gesundheit bedient und nach 2 Jahren wurde die Therapie beendet und der Patient lebt noch immer. Die Substanzen haben Sie vorher auch gesehen, dass sie im Kopf wirken können. Auch hier ein Patient, der eine Vollremission im Kopf erzielen könnte. Das ist nicht die Regel, ist aber möglich, gerade wenn wir hier verschiedene Dinge auch kombinieren, auch mit einer Strahlentherapie. Was das Ansprechen betrifft, manchmal eine Beurteilung des Ansprechens der Immuntherapie alleine. Bei den Kombinationstherapien sieht man das selten, aber es kann eben ein so ein Pseudoprogress gerade auftreten. Ein Patient hier mit einer großen Lebermetastase, nach einem Monat ein symptomatischer Progress in der Leber als auch in der Lunge. Und wir haben damals eben nicht genau gewusst, was das ist in der zweiten Linie, haben dann gehofft, dass es so ein Pseudoprogress sein kann. Und wir hatten in dem Fall keinen Hyperprogress, sondern wirklich eine Pseudoprogression. Der Tumor zuerst angeschwollen, weil die Immunzellen alle dort hineingegangen sind und dann der Tumor erst kleiner geworden ist. Und der Patient, die Patientin hat dann für 3 Jahre eine komplette Remission gehabt. Wir haben dann erneut versucht, die Immuntherapie nach 2 Jahren, nachdem wir es pausiert haben, wieder einzusetzen, war leider erfolglos und Patientin ist dann relativ rasch verstorben. Aber bei ungefähr 70-80% der Patienten kann die Wiedereinführung der Immuntherapie wieder erfolgreich sein, wobei es hier relativ wenig Daten gibt. Ich überspringe diesen Fall, weil ich in der Zeit schon ein bisschen drüber bin. Was wir wissen, und das will ich eben hier betonen, und das wollte ich eben vorher zeigen, wenn jemand Nebenwirkungen hat, hier ist das gesamte Überleben, die blaue Linie sind die, die Patienten Nebenwirkungen auf die Therapie haben, die rote Linie sind die, die keine Nebenwirkungen haben, wissen wir, dass das ein gutes prognostisches Zeichen ist. Und hier eine Patientin mit einer sogenannten Pneumonitis, haben wir dann Cortison gegeben, diese Pneumonitis ist dann komplett verschwunden und wir haben dann nach 3 Monaten Pause wieder die Therapie etablieren können. Aber ich habe einen Patienten am Initial einmal verloren, weil ich kein Cortison geben wollte und dadurch die Sorge hatte, ich verliere vielleicht das Leben, wenn ich hier Cortison gebe, weil der Tumor wieder aufkeimt. Das ist dann etwas, was wir gesehen haben, dass wenn wir Cortison brauchen, das zu keiner Überlebensverkürzung führt. Ich überspringe das. Wir haben gesehen, dass wir vor allem durch die Kombinationen von Strahlentherapie in Kombination mit Operationen, mit anderen Checkpoint-Inhibitoren, mit Chemotherapie Besseres erreichen. Ein Quantensprung, diese Arbeit, wo ich auch Co-Autor sein durfte im New England Journal of Medicine, wo wir Chemotherapie mit Immuntherapie hier kombiniert haben und in einer Gesamtgruppe beim rezenten 3-Jahres-Update gesehen haben, dass noch immer ein Drittel der Patienten nach 3 Jahren lebt in der Gesamtgruppe. PD-L1 hier ein prädiktiver Marker für ein besseres Outcome, aber wir haben auch diese doppelte Überlebensverbesserung auch bei den PD-L1 negativen Patienten gesehen. Die Kombinationsstudie ist abgedatet worden in Chemo-Immun- plus Strahlentherapie-Kombination. Hier Patienten haben Chemo-Strahlentherapie bekommen, dann Immuntherapie plus Placebo. Und diese 5-Jahres-Überlebenskurven, ein Quantensprung, dass wir auch die Immuntherapie nach Chemo-Strahlentherapie bei inoperablen Patienten eingesetzt haben, wo wir wirklich sagen können, 10% besseres Gesamtüberleben für diese Patienten in dieser Situation, vor allem für PD-L1-positive Patienten. Zum Abschluss noch die zielgerichtete Therapie. Hier ein Beispiel der EGFR-Mutation, was hier möglich ist. Circa 12% der Patienten haben eine EGFR-Mutation, 6% haben eine Alttranslokation. So haben wir immer unterschiedliche Gruppen. In der Indikation haben wir unterschiedliche Präparate, wobei wir diskutieren, sollen wir zuerst das eine Präparat einsetzen und auf die Resistenz warten oder soll man den Resistenzblocker gleich am Anfang einsetzen. Nur als Beispiel, als Quantensprung, wenn wir hier in derselben Indikation zuerst Chemotherapie geben und dann Afatinib als EGFR-TKI-Blocker und nicht zuerst Afatinib zuerst geben, ist der Überlebensunterschied 1 Jahr, was ganz wichtig ist, um zu zeigen, die zielgerichtete Therapie sollte in der ersten Linie bestmöglichst gegeben werden. Was wir bei den Patienten machen können im Progress ist, dass wir über eine Blutabnahme feststellen können, was relevant ist, über eine zirkulierende Tumor-DNA feststellen können, was die Ursache des Progresses ist. Das ist die zirkulierende Tumor-DNA, wo wir über eine Blutabnahme gezielt testen können, was relevant ist und das auch im adjuvanten Setting einsetzen können. Hier eine Patientin EGFR mutiert, Lobektomie, hier der Tumor im rechten Unterlappen, eine Deletion 19. Wir haben die Patientin postoperativ mit dieser zirkulierenden Tumor-DNA gemessen. Wir haben aber bereits schon 6 Monate vor dem sichtbaren Progresses bereits im Blut gesehen, dass diese EGFR-Mutation im Blut wieder aufkeimt, haben dann Hirnmetastasen gefunden, die asymptomatisch waren, haben die Patientin dann mit Afatinib versorgt und sie sehen wunderschön, dass die zirkulierende Tumor-DNA wieder verschwunden ist. Ich muss leider diese Dinge überspringen. Wir können hier an einer aktuellen Arbeit auch, die wir vor kurzer Zeit wieder abgedatet haben, durch die Sequenz von 2 EGFR-TKIs, Afatinib gefolgt von Osimertinib, mit 27,6 Monaten versorgen, chemotherapiefrei, was wirklich unvorstellbar ist in der früheren Zeit. Und ich lasse die ALK-Translokation aus und gebe weiter zur Tina, bedanke mich bei meinem Team und höre auf, weil ich sehe, ich bin schon drüber.
Lieber Max, lieber Dr. Hochmeier, vielen Dank für diesen fulminanten Ritt durch die Systemtherapie des Lungenkrebses. Eine Frage ist jetzt aus dem Chat gekommen, und zwar: Ist ein Diabetesmittel wie zum Beispiel Metformin bei der Behandlung von Lungenkrebs azinär 2 cm im Unterlappen EGFR-Mutation Stadium 4a ratsam zusätzlich zu Tagrisso?
So eine kleinere Studie, die sich das Metformin angeschaut hat und eine Effektivität suggeriert hat, aber das sind retrospektive Daten gewesen und keine prospektive Daten, und dadurch kann man das derzeit nicht empfehlen. Und die letzte Studie, die ich da in Erinnerung habe, war dann auch nicht wirklich positiv. Das heißt, derzeit kann man Metformin off-label hier auch nicht empfehlen. Das heißt, die Kombination eines Metformins mit einem Osimertinib würde von meiner Sicht her nicht empfehlen. Nein.
Ich hätte noch eine kurze Frage vielleicht. Beim Melanom gibt es Studien zum neoadjuvanten Einsatz der Immuntherapie, und zwar zum Beispiel, um eine Operabilität eines Tumors zu erzielen. Ist das beim Lungenkrebs, ist ja auch die Chirurgie ein großes Standbein, gerade auch in der Klinik Floridsdorf, renommierte Abteilung. Wie ist da die Datenlage?
Also prinzipiell geht diese lokalisierte Erkrankung, kennen wir schon von der Strahlentherapie. Wir haben ja den einen Fall, den ich vorher auch gezeigt habe, mit dieser großen Knochenmetastase, war eine Patientin, die zuerst bestrahlt worden ist und dann die Immuntherapie bekommen hat. Da sehen wir, dass diese Kombination von diesen zwei Methoden, Strahlentherapie, Immuntherapie, sehr erfolgreich ist. Es kommt zu mehr Tumorantigen und dadurch eine bessere Effektivität. Diese Dinge könnten oder werden wahrscheinlich auch mit der Operation gut funktionieren. Wenn Sie solche Ansprechraten sehen, mit Ansprechraten von 50%, 60%, 70% Chemo-Immuntherapie und dann gefolgt von einer Operation, ist suggeriert klar, dass diese Dinge neoadjuvant, adjuvant auch Einzug geben. Beim letzten ASCO haben wir die ersten adjuvanten Daten mit Atezolizumab gesehen, die ersten neoadjuvanten Daten mit Nivolumab plus Chemotherapie, wo teilweise, das war auch die Frage, warum ich dem Kollegen Bartsch die Frage gestellt habe, mit Complete Remissions im Tumor, dass dann wirklich kein Tumormaterial mehr nachweisbar war. Ob das dann auch suggeriert, dass das auch eine prognostisch günstige Faktor ist, ist anzunehmen. Wir haben jetzt um die 60-70 Patienten schon in diesem Setting behandelt, neoadjuvant in Studien, zugelassen noch nicht, aber es ist zu erwarten, zu 100%, dass es Standard wird, dass wir neoadjuvant oder adjuvante Immuntherapie einsetzen. Ob es nur die PD-L1-Positiven werden oder ob es alle werden, das, glaube ich, wird noch eine wichtige Frage sein.
Ja, vielen Dank.